Gut, dann herzlich willkommen zum Vortrag von David Kastrup. Es geht um Notensatz, das heißt also, wie kann man Musik zu Papier bringen. Das ist nicht so ganz einfach und vielleicht kannst du dich nochmal kurz selber vorstellen, was du machst, wie du auch auf die Idee gekommen bist, letztlich dieses Programm umzusetzen, was dich vielleicht gestört hat, und freue mich auf den Vortrag.
Tech-basierten Systemen eigentlich erwachsen. Ich denke mal, das muss so um die 15 Jahre her sein, dass da die ersten Versionen erstellt wurden von Han Wen, Nihus und Jan Nieuwenhuizen, also offensichtlich in den Niederlanden. Das Projekt ist halt recht lange in den Händen von den beiden gewesen und hat sich dann stetig vergrößert. Ich stelle jetzt zur Einleitung einmal vor, was das Konzept der Texteingabe ist, was Lillipont verwendet. Gibt es hier sowas Lasermäßiges in dem Ding, oder? Ich gucke gerade. Nee, wahrscheinlich nicht. Dann werde ich es mal versuchen, ob ich hier mit dem Cursor was anfangen kann. Das Prinzip von Lillipont, hier sieht man also Noten und zugehörigen Text, ist, dass die Sachen im Klartext sind und auch in einer Weise geschrieben werden, die für einen Musiker halbwegs leicht zu handhaben sind. Und wenn man jetzt hier sieht, hier ist also ein C und ein E. Die sind in der eingestrichenen Oktave und hier haben wir dann das C mit dem einen Strich und das E mit dem A, also auch das Strich. Das Ganze wird in Spitzklammern gesetzt, um anzudeuten, dass das ein Akkord ist. Dann kommt die Dauer des Akkordes dahinter, das ist ein Viertel mit einem Punkt, also eine Dreiachtelnote. Und dann kommen hier noch ein D dahinter. Eine Sechzehntelnote, das E wird keine Notenlänge noch angegeben, das heißt, er nimmt dieselbe Notenlänge wieder vor. Man sieht, hier ist eine Klammer auf dahinter und hinter dem F, was da steht, ist eine Klammer zu. Das ist der Bindebogen, den man hier sieht. Und das Ganze ist in geschweifte Klammern eingeschlossen. Geschweifte Klammern geben eine umgebende Musiksequenz. Das heißt, das, was da drin kommt, wird hintereinander gespielt. Und man sieht, auf diese Art und Weise kommt man halt zu einer relativ kompakten Eingabe, die auch im Klartext relativ lesbar ist. Was natürlich schon sinnvoll ist, ist, dass man auch tatsächlich Noten lesen kann. Das heißt, dass man mit den Noten auf bestimmten Linien auch Namen verbindet, was natürlich auch nicht selbstverständlich ist. Wenn man das macht, hat man halt eine recht angenehme Art und Weise, die Sachen einzugeben und auch relativ schnell zu ändern. Es ist nicht so schnell, wie wenn man notwendigerweise schnell, wie wenn man mit einer MIDI-Tastatur eingeben kann, oder auch einspielen kann, die Möglichkeiten mit MIDI eine Eingabe zu machen bei Lilypond sind eher begrenzt. Es gibt zwar einen Konverter MIDI to LY, der ist aber von der Intelligenz bei der Synchronisation relativ tief angesiedelt. Das heißt, das macht keinen Sinn, da irgendwelche Sachen mit der Hand einzuspielen. Das ist manchmal praktisch, wenn man von anderen Musikprogrammen MIDI exportieren kann, dann auf diese Art und Weise die Sachen in Lilypond reinzukriegen. Und wenn das Zeug von dem Computer gespielt ist, dann ist es die Tonlängenerkennung auch noch halbwegs zuverlässig. Ja, wenn man sich anguckt, was geschieht innerhalb von Lilypond mit diesen Ausdrücken. Lilypond arbeitet intern, also ganz tief unten drin arbeitet es mit C++, aber in der Zwischenebene, in der man auch als Benutzer selber Sachen erweitern kann, arbeitet es halt mit Scheme, speziell mit dem Scheme-Dialekt Guile, der das Scheme von dem GNU-Projekt eigentlich ist. Und da sieht man, wie die Freunde von Emacs vielleicht schon erkennen können, ist diese Syntax etwas klammerlastig. Das liegt halt daran, dass Scheme als auch ein Lisp-Dialekt als einziges strukturierendes Merkmal von der Eingabe tatsächlich die Klammern benutzt. Dadurch kommen relativ schnell viele Klammern zusammen. Und der Vor- und der Nachteil davon ist, dass man eigentlich als Programmcode, den man eingibt, hat man eigentlich schon die interne Darstellung des Programms. Also was man halt kennt, bei einem typischen Compiler kommt vorne Syntax rein und dann macht der Compiler daraus einen Syntaxbaum und diesen Syntaxbaum analysiert er und arbeitet damit weiter und so. Und bei Scheme und den Lisp-Varianten ist es so, man gibt direkt den Syntaxbaum ein. Und das hat den Vorteil, es ist unglaublich einfach, tatsächlich dann auch irgendwelche Syntaxmanipulationen durchzuführen als Programmierer. Also das heißt, wenn man am Compiler rumbastelt, wenn man Sprache erweitert oder so, hat man eigentlich das sehr gut im Zugriff. Und der Nachteil ist halt, die Lesbarkeit für den Menschen ergibt sich durch gutes Einrücken und durch einen Editor, der die Klammern mitzählt und dann immer die passende gegenüberliegende aufleuchten lässt oder halt anders wo dabei hilft, damit umzugehen. Das soll jetzt eigentlich nicht schockieren, das wird dann interessant, wenn man tatsächlich Lilypond eigene Sachen beibringen will und nicht mit den schon vorhandenen Sachen arbeiten will. Aber man muss halt nicht neu kompilieren, man kann tatsächlich dann innerhalb von Dateien Sachen schreiben und ausprobieren. Bei diesem Vortrag dieses Jahr will ich darauf jetzt auch gar nicht so eingehen. Der Schwerpunkt hier liegt eigentlich damit, wie kann ich meine Lilypond-Sachen erstellen, wie kann ich mit dem arbeiten, was schon da ist. Und da stelle ich jetzt zum einen den Emacs vor als Editor. Da hat es, glaube ich, gestern einen Vortrag gegeben, richtiges Werkzeug. Emacs ist eigentlich nicht so sehr Werkzeug wie eine komplette Werkstatt. Und das heißt, das jeweilige Werkzeug, was man gerade braucht, die Qualität dessen hängt davon ab, welcher Werkzeugmacher in dieser Werkstatt das eigentlich produziert hat und wann er das letzte Mal damit was gemacht hat. Wenn wir jetzt angucken, wie der Lilypond-Mode, der das Werkzeug zur Erstellung von Lilypond hier ist, aussieht, wenn wir das im Vergleich sehen, stellen wir fest, Emacs hat Syntax-Highlightung, Frescobaldi, den ich jetzt das ist ein Programm, was ich da im Gegensatz dazu darstelle. Das ist ein Editor, ein dedizierter Editor. Ich weiß nicht, inwieweit, ich führe ihn einfach gleich vor. Also das heißt, der ist nur dazu gedacht, Lilypond einzugeben und sonst gar nichts. Und aufgrund dieser Spezialisierung ist er dann für Sachen wie raffinierte Textersetzung oder so weniger geschickt, als das Emacs ist, oder für den Umgang mit Versionskontrollsystemen. Das sind halt auch so Sachen, die hat Emacs, schüttelt das aus dem Handgelenk, das macht Frescobaldi dann nicht so sehr. Dafür hat Frescobaldi, geht er halt mit Lilypond in einigen Sachen doch angenehmer um. Und dadurch, dass dass es halt keine komplett eingerichtete Werkstatt ist, sondern wirklich nur ein einzelnes Werkzeug, verläuft man sich auch nicht so leicht. Dann gibt es Einrückungen, also die Formatierung von LilyPond-Text. Das sieht ganz gut aus bei Emacs und auch bei Frescobaldi. Selbst diese Scheme-Code-Sachen, die ich vorhin gezeigt habe, wenn man die in LilyPond-Sachen integriert, kommt Emacs damit ganz gut klar. Erstaunlicherweise Frescobaldi auch, also da hat sich wirklich jemand Mühe gemacht. Kompilieren von Texten geht halt ganz gut. Der Emacs verwendet als Viewer XPDF per Default. Man kann auch Evins nehmen, wenn man das voll konfigurieren will, damit es wirklich im vollen Maße mit Emacs zusammenspielt. Das führe ich gleich vor, wie das aussieht. Wird man vermutlich einmal eine Suchmaschine bemühen müssen. Das ist noch, da ist also XPDF am wichtigsten unterstützt, und das ist insofern als ein gewisses Ärgernis, als dass XPDF in der letzten Zeit in der Debian-Paketwartung etwas schlecht wegkommt. Also gerade wenn man unter Ubuntu sich ein XPDF, ein aktuelles, installiert, ruft es auf einer Datei, es macht ein Segfault. Ne? Das ist eher unangenehm, das heißt, man kann sich dann durchtingeln, was ist das letzte XPDF-Paket, was hat das noch funktioniert hat, das installiert man sich dann, und dann muss man seiner Versionsverwaltung sagen und bitte das nicht mehr updaten, weil die es immer noch nicht auf die Reihe gekriegt haben. Also von den letzten 5 Ubuntu-Releases waren, glaube ich, 2 Ubuntu-Releases, wo ein XPDF dabei war, der nicht gleich abgestürzt ist, wenn man ihn auf eine Datei losgelassen hat. Schlappe Leistung, das kommt von Debian her in diesem Fall, und es liegt daran, dass XPDF seine eigene Library mitbringt. Die hat dann Debian geforkt in die Poplar Library, und die wird separat gemaintained, aber mittlerweile passen die Source Codes nicht mehr zusammen, und da offensichtlich niemand besonders intensiv dran interessiert ist, kommt das dann zu dieser etwas eigenartigen Situation. Gut, da habe ich jetzt schon viel zu gesagt. Wenn man einen funktionierenden XPDF hat, kann man ihn verwenden. MIDI kann man abspielen von Emacs aus. Emacs verwendet also Timidity, um das abzuspielen, den Timidity Player, minus IA, das ist der Interactive Timidity. Frescobaldi hat intern einen kleinen MIDI Player. Fehler suchen funktioniert ganz gut, Point und Click, und das, ich glaube, es wird jetzt mal Zeit vorzuführen, wie das eigentlich aussieht, weil, so, gerade gucken, kriege ich den, ja, fast, den könnte man mal gerade, na, wie kriege ich den denn weg? Irgendwie, na, das sieht so aus, doch, das war's. Einer der Vorteile von Emacs ist eigentlich, dass er relativ gut erweiterbar ist. Das führe ich gleich noch mal vor. Ich mache jetzt mal einfach eine Datei auf. So, das ist jetzt eine LilyPond-Datei. Ich bin im LilyPond-Mode. Ich habe hier verschiedene Kommandos. Was man halt nicht im Emacs hat, glaube ich zumindest, ja, hat man nicht, ein Template-Mechanismus. Das heißt, wenn ich jetzt sowas eingeben will, wie eben, also so, was hatte ich da? Das Ganze, 4 und... kann man gerade in meine Folien reingucken, das war doch irgendwo. Muss ich es nicht abtippen. Das ist auch ein Vorteil. Falsch. Wenn man mit Emacs arbeitet, man hat alles im selben Desktop und kann dann hin und her kopieren. Und wenn ich jetzt das mal laufen lasse und dann gucke, wie sieht das PDF aus? Dann sieht das so aus. Und Point und Click bedeutet, wenn ich jetzt hier auf eine Note klicke, dann springt mein Emacs da an die Stelle, im Eingabetext, wo die jeweilige Note geschrieben wurde. Und das ist eigentlich ganz praktisch, speziell wenn hier nicht ein Takt steht, sondern zwei Seiten. Und man sieht halt in der gedruckten Form, sieht man irgendwo einen Tippfehler und versucht dann den Tippfehler in der Eingabe zu finden. Wenn ich was Längeres nehme, sowas, und das dann laufen lasse, das dauert dann auch ein bisschen länger, bis er durch ist. Und dann nimmt man halt das Fertige rüber. Also das ist jetzt links und rechts dasselbe, auch wenn es nicht direkt so aussieht. Und wenn ich dann hier auf den Triller tippe, dann springt er hier an den Triller im Quelltext. Man sieht auch, dass also solche Sachen wie Vorzeichen, hier ist ein Auflösungszeichen, da steht ein E, und hier ist ein Cis, dass die Vorzeichen von Lillipont selber gesetzt werden. Das muss man nicht schreiben, was man schreibt. Man schreibt die Tonhöhe, die man hören möchte. Und wie das aufs Papier gehört, das weiß Lillipont dann selber. Wenn wir jetzt gucken, was man hier machen kann, man kann auch noch MIDI starten. So, dann habe ich hier den MIDI-Player. Und kann den laufen lassen. Das ist jetzt vielleicht Alto Sax. Also, und dann kann man halt hier an verschiedenen Stellen gehen. Hier beim Player hat man leider jetzt gerade kein Point and Click. Das heißt, wenn ich irgendwas Falsches höre und ich will an die richtige Stelle, dann muss ich schon in die Noten suchen und dann rübergehen. Ne? Ja gut, also, aber das ist zumindest zum Probehören ist das schon relativ praktisch, dass man da auch den Viewer haben kann. Wenn wir uns jetzt angucken, wie das im Vergleich aussieht mit dem Frescobaldi, wie hatte ich die genannt? Das ist eine relativ übliche Oberfläche, wie man hier sieht. Edit, was haben wir? Nee, File, Open, dann hatte ich erst die kleine Datei da. Und wenn man halt guckt, wie das hier aussieht, hat man unter Tools, ja, hat man hier das Engrave, kann ich hier machen. So, jetzt frage ich mich gerade, wo er das Fenster hingesteckt hat. Da ist die Music View. Da sehe ich nicht so wahnsinnig viel. Was? Ah, ja, das ist natürlich, das ist das Problem, wenn man so integrierte kleine Viewer hat. Und man sieht also hier, dass die Verbindung von Quelltext und Anzeige ist also hier auch gegeben. Und er geht sogar in zwei Richtungen durch. Das liegt halt daran, dass der Frescobaldi die besagte, berüchtigte Poplar Library verwendet, um selber dieses Fenster zu machen. Und dadurch ist die Verbindung zwischen Viewer und Editor noch etwas enger gestaltet. Das sieht auch nicht so unähnlich aus bei dem MIDI. Gut, jetzt habe ich, um hier beim MIDI auch eine Ausgabe hinzukriegen, muss ich eben das vorgeben und dann lasse ich es nochmal laufen. Ja. Und dann müsste eigentlich, na, wieso hat das denn nicht? Eigentlich müsste er jetzt auch das MIDI da haben. Ja, da ist auch was. Aber ich fürchte, ich muss mal wieder gucken, dass ich das Ding lauter kriege. Da dürfte es schon nicht mehr sein. So, zurückspulen. Nee, also sehe ich jetzt gerade nicht. Generated Files. Der zeigt auch nur an, dass, der zeigt mir auch nicht an, dass er ein MIDI generiert hätte. Ja, das ist nicht tragisch. Er braucht eigentlich nur die Information, er soll ein MIDI erzeugen. Wie er das macht, weiß er dann selber. Da muss ich ihn wohl nochmal durchlaufen lassen und gucken, ob was passiert. Aber ja gut, man sieht, das Problem bei Frescobaldi ist, dass ich ein Emacs-Freak bin. Das heißt, ich habe ihn eigentlich nur anprobiert. Ich habe es aber auch schon am Laufen gehabt. Von daher, man kann mit dem das MIDI abspielen, man kann es auch, ja.
Aber der hat keine eigenen MIDI-Sequencer drin. Man braucht also trotzdem noch einen Sequencer, ob man jetzt Fluid nimmt oder aufhört, die MIDI ist egal.
Ja, ja, der hat keinen Sequencer. Der MIDI-Support hier ist rein Abspiel-Support. Ne? Also das heißt, man schreibt die Noten und man hat dann das MIDI zum Abhören oder auch zum Weiterverteilen, zum Üben an andere Leute, dass man denen sagt, das müsst ihr jetzt draufkriegen. So, ne? Für musikalische Zwecke ist es relativ witzlos, weil es halt wirklich sehr rigide ist. Aber das ist halt zum Probehören gedacht und das heißt, du hast keinen Sequencer, du hast kein Arrangement und so, und Lillipont ist eigentlich auch nicht dazu gedacht, in der Musikproduktionskette als Element drin zu sein, das übers MIDI läuft, sondern das läuft über das PDF, was dann ein Musiker umsetzt in tatsächliche Musik. Und von daher sind halt die Möglichkeiten bei MIDI auch relativ beschränkt. Es kann halt Artikulationen umsetzen. Man muss halt schon mit speziellen Werkzeugen arbeiten, damit auch Staccato und Portato, Legato, Bögen und so weiter auch sauber rüberkommen. Das per Default macht es wirklich fast nur die Noten und lässt die ganzen Details weg. Die Lautstärke kommt schon noch rüber. Also man kann es halt abhören, aber nicht anhören. Und ja, wenn man jetzt zu meinem, ich kann mal hier die große Datei auch noch reinladen, da muss ich mal gucken, hat der die in seinem, ja, die hat er tatsächlich, wenn ich die halt reinlade, die hat ja auch ein MIDI, da könnte ich so nochmal durchlaufen lassen und mal gucken, ob er da glücklicher wird mit der MIDI-Datei. Ja, hier zeigt er auch eine MIDI-Datei an. Ne? Ich höre allerdings auch hier nichts. Da habe ich dann wahrscheinlich ein Problem mit den Connections. Oder hier läuft noch ein anderer Player und belegt den MIDI-Port oder sowas. Ich sehe jetzt auch kein Team MIDI-Tier am Laufen. Normalerweise. Ja, also ich habe jetzt irgendein Problem mit meinem MIDI-Setup. Kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht gebacken. Wundert mich etwas, weil es vorher funktioniert hat, aber Vorführeffekt kennt jeder. Also einen MIDI-Sequencer wird man normalerweise nicht mal brauchen. Man nimmt sich dann einen MIDI-Expander. Hier ist halt Timidity genommen, was den Nachteil hat, dass die Soundfonts auch etwas beschränkt sind, sowohl in der Qualität als auch in der Unterstützung. Also es kann einem häufiger passieren, dass man irgendein Instrument sich rausgesucht hat und stellt dann fest, da kommt kein Ton raus. Und wenn man tatsächlich als Musiker arbeitet, hat man meistens doch irgendeine MIDI-Kiste, die dann halt das Expandieren stattdessen übernimmt. Zum Probehören ist okay. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier meinen Vortrag wiederfinde. Der war auch irgendwo, ja. Jetzt weigert er sich irgendwie ganz, doch macht er. Dann gibt es Lillipont Book, ist ein Programm, was aus einer HTML oder aus einer Tech oder einer LaTeX oder einer Tech-Info-Datei Lillipont-Fragmente in der Mitte rausschneidet und in eigene Grafiken umsetzt. Wenn man sich ein gutes Beispiel dafür wäre, einfach zum Beispiel der Vortragstext selber, da sieht man, da steht Moment, hier steht es noch nicht, aber weiter oben steht hier dann Begin Lilypond, Verbatim, also er soll auch noch den Quelltext anzeigen, End Lilypond. Und dann ist er halt hingegangen, hat dieses Fragment einmal als Musik gesetzt, das, was ich eben diskutiert habe, und einmal angezeigt. Und diese Datei, diese Gesamtdatei, diese LY-Tech-Datei, die lässt man halt durch Lilypond Book laufen und bekommt dann eine PDF-Datei mit integrierten Grafiken und Text drumherum raus. Und die gesamte Dokumentation von Lilypond ist mit diesem System geschrieben. Und da ist es so, mit Emacs kann man da ganz gut mit umgehen, Fresco Baldi unterstützt das nicht gesondert. Also das kommt halt mit, bietet nichts für die LaTeX oder TeX-Texte. Da hat man halt den Vorteil, mit Emacs kann man mit dem Zeug, was dann andere Werkzeuge sind in der Kiste, halt auch gut arbeiten. Wenn man sich anschaut, wie sieht das aus, wenn wir die Dokumentation lesen wollen von Lilypond, dann hat Emacs halt auch den Vorteil, dass das Dokumentationssystem, in dem das geschrieben ist, das nennt sich Info. Und wenn ich da in die Lilypond-Notations-Doku eingehe und gucke jetzt zum Beispiel nach Duration oder so, dann kann ich halt im Index, also die ganzen Emacs-Kommandos, mit denen man in der Navigation rumhantiert, sind halt schnell und erheblich schneller, als man mit HTML das hinkriegt. Auch wenn heutzutage die Browser etwas schneller sind, die müssen halt sich immer noch das überlegen. Und dieses Info-Format, das ist halt vorformatiert, man ist da sehr schnell, es ist hierarchisch aufgebaut, also man hat hoch, runter, links, rechts und die Lilypond-Dokumentation, der Emacs kann halt auch die Grafiken dazu anzeigen und das ist eigentlich sehr praktisch, um drin rumzusuchen. Wenn man sich das anguckt, wie das Fresco Baldi macht, wenn ich da in die Hilfe gehe, ist es nicht so, dass die Dokumentation nicht verfügbar wäre, Lilypond Documentation, aber was der dann macht, ist tatsächlich einen HTML-Viewer aufmachen und dann ist man halt entsprechend, mit Resizen beschäftigt, um das Ganze in eine passende Größe zu kriegen. Man kommt halt auch relativ schnell hoch, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in den Index benutzen will, dann tippe ich nicht I und irgendetwas, sondern muss ich halt erstmal runter gucken, wo ist der Index, Lilypond Index, dann gehe ich halt dort rein, suche mir dann meinen Buchstaben und auf die Art und Weise ist man halt langsamer unterwegs. Man muss natürlich dazu sagen, im Vergleich zu manchen anderen Applikationen ist das, was man hier an Dokumentation immer noch recht schnell verfügbar hat, gesund. Ne? Die Dokumentation ist, zeige ich momentan in Englisch an. Es gibt halt aber auch Versionen, Übersetzungen, die werden gleichzeitig gewartet und gehandhabt. Die deutsche ist ein bisschen hinterher, die französische und die spanische sind relativ gut und die meisten anderen Übersetzungen hinken doch sehr stark hinterher. Da hängt es halt wirklich davon ab, wie viele engagierte Leute findet man, die da mitmachen. Gut, wenn wir jetzt mal genauer gucken, was hier für eine Syntax zur Anwendung kommt und wir gucken jetzt mal in dieses kompliziertere Stück rein, was also auch wirklich real life ist. Kann ich das irgendwie... Also die IDEs haben immer so kleine Flächen, auf denen sie versuchen, alles unterzubringen. Ich glaube, ich gucke das jetzt mal lieber unterm Emacs an, da weiß ich, wie ich auch tatsächlich große Fläche benutzen kann. So, und wenn man sich halt das anguckt, sind hier Anweisungen drin, die ein bisschen aussehen nach Programmieren. Also hier wird die Größe eingestellt, das könnte ein netteres Interface haben. Dann werden hier die Vocals, also die Melodie definiert. Man sieht, da steht dann Key G-Minor, also man sagt, der Schlüssel ist G-Moll. Dann kommen erstmal 8 Takte Pause, weil da spielt erst noch der Generalbass, bevor der Gesang kommt. Dann sind hier so ein paar Sachen drin. Auto-Beaming ist abgeschaltet, das heißt, Beams sind die Balken über Achtel- und Sechzehntelnoten, die setzt Lillipont normalerweise automatisch. Das Stück hier ist eigentlich in der barocken Tradition, das heißt, in der Gesangsstimme korrespondieren die Balken, die man hat, tatsächlich mit der Gesangsstimme, und deswegen wird hier das Auto-Beaming abgeschaltet. Dann wird hier ein MIDI-Instrument gemacht, setstaff.midi-Instrument, und da, das ist jetzt schon eine neue Syntax. Die Original-Syntax, die auch noch in 2.16, also in der letzten stabilen Version ist, ach nee, das ist noch nicht mal die neue Syntax, das stimmt. Ich gucke mal, ob ich irgendwo einen Override habe. Das ist noch alles Standard-Syntax, ja. Das würde wahrscheinlich auch noch in der aktuellen Version laufen. Da waren einfach nur Experimente. Ja, nee. Aber es gibt halt Anweisungen, sowas wie Override Beam. Wenn ich die Farbe von den Balken auf Rot stellen will, da fehlt ein Gleichheitszeichen. So, das ist die Syntax, die aktuell gebräuchlich ist. Wenn ich gucke, was passiert, wenn ich das mache, bin ich mal gespannt, ob ich auch den richtigen erwischt habe, aber er hätte sich, glaube ich, sonst beschwert. Und dann sehen wir, dass hier in der Vokalstimme die Balken, über die ich gerade gesprochen habe, die also jetzt nicht automatisch, sondern alle per Hand gesetzt wurden, sind jetzt alle rot. Und wenn wir gucken in die Eingabe, wie werden die Balken gesetzt, dann sieht man auch, die Balken werden mit eckigen Klammern gesetzt. Wir hatten ja vorhin die runden Klammern für die Bindebögen, und die eckigen Klammern sind halt für die Balken. Und da war es so, das ist schon eine Verbesserung gegenüber der alten Syntax. Die alte Syntax wäre das hier gewesen. Und das sind halt Sachen, die kann man den Leuten schlecht erklären. Warum ist das nötig? Deswegen haben wir da diese Punkt-Syntax, ist jetzt in der neuen Version, die 2.17, die hoffentlich in den nächsten Monaten als 2.18 das nächste stabiler rauskommt, ist das dann geändert worden. Eine andere anwenderfreundliche Änderung, die da geschehen ist, ist, was Triolen angeht. Wer weiß, was Triolen sind? Gut. Ich habe also eine ausreichende Zahl Musiker hier. Das ist schon beruhigend. Ja, da wäre die alte Syntax gewesen, times 2 Drittel, C, D, E. Das wären jetzt Achteltriolen, wo man dann sagt, okay, die werden in 2/3 der nominellen Zeit abgespielt. Das ist jetzt gut, vielleicht eine etwas angenehmer zum Denken, weil man normalerweise sagt, eine Triole sind 3/2 Noten, gibt es halt jetzt das Kommando Tuplet. Das Argument, was es bekommt, ist genau andersrum. Und aber das ist im Ernst so. Das ist eine der Sachen, wenn man halt anfängt mit Lillipont zu arbeiten, ne, ist dieses Times-Kommando. Man verliert doch einige Stunden Lebenszeit damit, dass man sich nicht daran erinnern kann, wie rum war es jetzt. Und da man es auch noch relativ leicht mit dem Time-Kommando verwechseln kann, mit dem man die Taktart angibt, steht hier, glaube ich, momentan gar nicht. Das ist wahrscheinlich Time 4 Viertel, der Standard. Ist es halt, sind das dann halt so kleine Änderungen, die im Endeffekt doch eine große Auswirkung haben. Einfach, weil man sich als Anfänger man hat weniger Gelegenheit, sich auf die Nase zu legen. Und man hat weniger Gelegenheit, dass man sagt, oh Gott, konnte ich mir nie merken, wie sah das aus und so. Und da haben wir halt auch in dem Bereich versucht, weiterzukommen. So, jetzt komme ich zurück zu meinen Folien. Wir haben hier den Doku-Reader, habe ich gerade vorgeführt. Die Erweiterbarkeit ist es halt so, Frescobaldi ist in C++ geschrieben, das heißt, Erweiterungen finden im Wesentlichen von dem Entwickler statt, beziehungsweise von dem Team, das mit dem Entwickler zusammenarbeitet. Das ist auch wieder in den Niederlanden. Also der Entwickler da ist der Willem Berendsen und der Name ist halt insofern interessant, als dass er auch federführend in dem Projekt von dem nächsten Gesangbuch der niederländischen Kirchen ist. Also das, ich denke, das sind die evangelischen Kirchen. Da wird Mitte des Jahres kommt halt ein neues Gesangbuch für die raus und das ist alles mit Lillipond gemacht. Und im Rahmen dessen war es halt für ihn auch wichtig, eine Eingabeoberfläche zu schaffen, die man Leuten in die Hand drücken kann, die für Musik begeisterter sind als für Computer. Ja, die Erweiterbarkeit, ich meine, vor ein paar Tagen, da habe ich ein kurzes Beispiel, wie das aussieht, hatte ich gedacht, also eigentlich, wenn man sich das hier so ansieht, das ist ein Gerät mit einer sehr kompakten Eingabetastatur, wo, wenn ich jetzt hingehe und jetzt hoffe ich, demoliere ich nicht das Mikrofon, wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Vielleicht, wenn man halt hingeht und guckt, wie die Tasten hier angeordnet sind bei dieser Art Instrument, ist sehr kompakt. Ne? Und wenn ich dann ein Stück habe, so. Dann sieht man drei Reihen, das hat man eigentlich hier auf der Computertastatur auch. Und dann habe ich mir gedacht, MIDI habe ich jetzt gerade keins verfügbar, aber ich kann ja eigentlich die Computertastatur so verwenden. Und dann muss ich mal gucken, ob ich jetzt... Ja, und dann schreibt man sich gerade irgendwie so ein kurzes Stück zusammen. So ein kurzes Stück Code, wo man die Tasten auf der Computertastatur in irgendwelche Noten umsetzt. Und Moment, wie ging das? Dann übersetze ich mir das und dann mache ich eine neue Datei auf. Na? Und dann starte ich halt dieses Ding und dann versuche ich mir vorzustellen, dass die Computertastatur ja, und dann tippe ich halt auf der so, wie ich das hier mache und kann dann gucken, ob ich mit dieser Eingabemethode vielleicht schneller zurande komme. Und solche Experimente, die macht man halt so mal eben in Emacs, aber die sind halt nicht so leicht, mal so eben in anderen Programmen zu machen. Jetzt werde ich mich wahrscheinlich irgendwo in den Reihen vertan haben, weil so genau ist die Anordnung auch nicht. Aber wenn ich das dann halt durchlaufen lasse, ja, Moment, da machen wir mal einen richtigen Score raus, zum Lesen und zum MIDI und gucken, was passiert. So, Wenn ich mir das jetzt angucke, da habe ich mich ganz offensichtlich versprungen. Da sind die Intervalle ein bisschen sehr groß geworden. Aber der Anfang dürfte noch hinkommen, wenn ich das abspielen lasse. Und da geht es dann in die Höhen. Also man müsste noch ein bisschen üben mit dem Ding. Wahrscheinlich müsste man sich es auch hochkant stellen, damit es intuitiver wird. Aber halt mit solchen Sachen wie Eingabemethoden und Ähnlichem rum zu experimentieren, das geht halt flott. Und das heißt, man hat dann auch mehr Möglichkeiten rumzuspielen und zu versuchen, was zu machen. Der Lilypond-Mode vom Emacs ist jetzt so, dass der seit den letzten 7 Jahren oder so hat sich an dem jetzt nichts dran getan. Da ist also mit Sicherheit noch jede Menge Luft nach oben offen. Ich bin aber selbst jetzt noch nicht dazu gekommen, da groß wirklich was dran zu machen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist halt Wartung. Das heißt, jetzt bei steigenden Emacs-Versionen, da kamen dann Inkompatibilitäten, dann lief er nicht mehr. Also dann habe ich ihn halt wieder ans Laufen gebracht. Ne? Ja. So, und jetzt sind wir an der Stelle des Vortrags, wo ich eigentlich ich gehe noch gerade den Rest der Folien durch, das ist schnell gemacht. Wenn wir uns angucken, was sich in der Entwicklung getan hat, in dem Shortlog, das ist jetzt gelogen, das ist jetzt nicht 3 Monate ago, sondern das habe ich jetzt seit letztem Jahr Anfang März gemacht. Das ist, weil seit letztem März bin ich eigentlich, ich war schon vorher recht, eigentlich habe ich die meiste Zeit damit verbracht und habe ich irgendwann gesagt, okay Leute, also ich stelle fest, ich stecke hier so viel Arbeit rein, ne? Ich kann überhaupt keinen anderen Job machen, wenn ich hier bei dem Projekt noch dabei bleiben soll. Und irgendwovon muss ich leben. Und ich habe dann halt gesagt, solange ich da davon leben kann und ich brauche nicht viel zum Leben, mache ich da halt weiter und danach muss ich halt das Projekt komplett knicken, weil das zu viel Ablenkung ist. Ja, jetzt bin ich seit etwas über einem Jahr tatsächlich dabei, dass andere Entwickler und Benutzer von Lilypond mir die Kohle rüberschieben, die ich zum Leben brauche. Das macht sich dann auch bemerkbar darin, dass eigentlich da schon so im Schnitt jeden Tag von mir irgendein Commit reingekommen ist. Wenn wir uns schauen, was sind die anderen Leute, die auch beigetragen haben. Francisco ist auch sehr stark hier vertreten in den Commits, weil er der Leiter des Übersetzerteams ist. Das heißt, praktisch immer, wenn irgendjemand eine Übersetzung fertig gemacht hat, schickt er die an Francisco und der checkt die dann halt ein. Und dadurch kommen dann halt auch da recht hohe Zahlen zusammen, auch wenn er selber nicht wirklich so, also er macht die spanische Übersetzung auch und die macht er auch sehr gründlich, aber was war das? Naja, dann haben wir den Phil, der ist momentan unser Release Manager, der macht halt die Releases, was im Wesentlichen bedeutet, er hat den dicksten Rechner, weil die Releases werden gemacht für Windows, für macOS, für FreeBSD, für verschiedene Linux-Varianten und das läuft so, dass die werden alle target-kompiliert. Das heißt, da ist ein Job, der läuft unter einem Ubuntu und der kompiliert halt wirklich die Binaries für alle von den Dingern, packt das mit Editoren und anderem zusammen und macht dann daraus installationsfähige Pakete. Und das läuft, glaube ich, auf seinem Rechner irgend so etwas wie die 5-6 Stunden, die ganze Geschichte. Und sein Rechner hat also 8 CPUs. Auf meinem Rechner wird es 2 Tage laufen und er arbeitet auch an der Dokumentation, das ist einer der Windows-Nutzer. Dann haben wir hier Jean-Charles, das ist der Französisch-Übersetzer, ist halt auch noch relativ stark vertreten. Mike ist tatsächlich einer, der sowohl an Lillipont arbeitet, als auch mit Lillipont arbeitet. Also wenn man nach Mike Solomon mal im Netz sucht und sich anguckt, was der da für Sachen bereitstellt, die sind sehr amüsant. Ja, Trevor ist auch jemand, der in der letzten Zeit verstärkt in der Dokumentation gearbeitet hat. Das sind Sachen, teilweise muss man halt wissen, was sind das für Leute. Ne? Trevor ist jetzt auch, ich glaube, über 70 mittlerweile und beteiligt sich halt auch intensiv an dem Projekt. Graham ist eigentlich Projektleiter gewesen, hat sich so halb verabschiedet, mischt sich aber noch insoweit ein, dass man sagen muss, er ist eigentlich mehr und besserer Projektleiter als je zuvor. Und es gibt auch keinen Ersatz für ihn momentan. Und Keith ist halt auch ein Programmierer. John arbeitet mit dem Bildsystem. Das sind ja so die Sachen. Ich habe jetzt mal zu dem Thema, wie sieht das aus mit Finanzen? Das war Lillipont at Home. Das ist ein Bild von dem Lillipont-Entwicklertreffen, was wir im letzten Sommer bei mir zu Hause hatten. Und Jan ist einer der beiden Entwickler, die das ursprünglich geschrieben haben. Er ist also dann auch erschienen und hat kräftig mitgearbeitet. Man sieht, dass intensiv gearbeitet wird. Tine war allerdings nicht so sehr mit den Rechnern beschäftigt. Ja, und das ist also. Das ist ein Waldrop bei uns im Wohnzimmer. NRW, es ist nördlich von Dortmund. Also das Waldrop hat ungefähr, ist nicht so bekannt. Es hat um die 20.000 Einwohner, glaube ich, wenn nicht weniger. Und ja, da wohne ich halt mit meiner Freundin, die die Reitschule da hat. Und das ist halt ein alleinstehendes Haus. Und da kann man dann sowas auch noch ganz gut veranstalten. Ja, wie sah das im letzten, der letzte Monat sah ziemlich mau aus eigentlich insofern, als dass da gerade mal 750 Euro zustande gekommen sind. Jetzt sagt man, das ist natürlich viel, aber wenn man dann knapp 400 Euro Miete wegzieht und dann nochmal die 200 Krankenversicherung, weil wenn man arbeitet, ist man ja nicht automatisch krankenversichert, dann bleibt da gar nicht mehr so viel von übrig. Die Zusammensetzung ist so, die 150, das ist eigentlich ist das peinlich, ist ein monatlicher Beitrag vom Jan selber, von einem der Autoren von Lillipont, der halt finanziert, dass ich da weiter da bei der Stange bleiben kann. Bei den 200er Beiträgen, das sind dann Musiker, die selber mit Lillipont was arbeiten. Und man sieht diese Summen, die da zustande kommen, wenn in diesem 25-Euro-Bereich da 10 Leute mehr wären, dann wäre die Situation schon deutlich entspannter. Das ist jetzt ein schlechter Monat gewesen. Die Monate davor waren etwas besser, aber es ist schon so, dass es nicht so häufig über 1.000 ist und auch eher selten über die 1.200, die eigentlich gebraucht werden, damit ich eine Chance habe, dass die Finanzen nicht so weit bergab gehen, dass ich irgendwann die Notbremse ziehen muss. Das wollte ich auch erwähnt haben. Weitere Informationsquellen, die Webseite von Lillipont ist sehr ausführlich. Das lohnt sich auf alle Fälle, die sich anzuschauen. Auch liegt auch in vielen Sprachen vor. Es gibt den Lillipont Report, der ist leider im letzten halben Jahr, glaube ich, nichts Neues erschienen. Es gibt die Mailinglisten. So, damit habe ich mein Soll durchgespult und jetzt geht's an Fragen. Was? Ja.
Also ich nutze Lillipont auch sehr aktiv. Ich benutze das, wir haben einen Chor, also ich singe da mit und wir setzen uns die Noten selber und außerdem habe ich gerade mit mehreren anderen Leuten zusammen ein Liederbuchprojekt. Wir wollen ein Liederbuch schreiben und da benutzen wir auch Lillipont und ich habe gemerkt, das war eine gute Entscheidung, das zu machen und im Zuge dessen habe ich auch dann angefangen, so ein bisschen so ein paar Sachen, die mir irgendwie gefehlt haben, so nach und nach so ein bisschen nachzuprogrammieren. Und da wollte ich jetzt fragen, also ich habe noch gar keinen Bezug oder so zu der ganzen Community. Ich würde auch viele Sachen vielleicht gerne mal upstream stellen, wenn das irgendwie gewünscht ist. Vielleicht können wir ja da auch noch mal reden dann. da hätte ich irgendwie Bock jetzt gerade, ich sehe das auch so, wie das so, ja, also dass so viele Leute aktiv sind und das fetzt.
Ja, also die einfachste Sache ist es, denke ich mal, einfach auf der Lilypond-User-Liste sich zu melden, zu sagen, ich habe das und das gemacht und gibt es da Interesse dran, ne? Weil die User-Liste hat den Vorteil, die ist eigentlich die informellere Liste, ne? Es ist auch die Liste, wo noch etwas mehr auf den Umgangston geachtet wird und wo es halt dann am einfachsten ist, eine Einschätzung zu finden und auch hilfreiche andere Leute zu finden, die bei Benutzerproblemen einspringen. Da muss man halt sagen, ich hatte eben die Liste von den Leuten, die also von den Zahlungen für den Monat, da habe ich zum Beispiel einer von denen, die 100 Euro im Monat rüberschieben, ist jemand, der auch auf der Benutzerliste ständig sehr aktiv ist und sehr fundierte Hilfe gibt. Also das ist eigentlich, ist das mit der Finanzierung momentan etwas inzestuös. Ne? Die Leute finanzieren es, die nicht schon Geld reinstecken, sondern auch, also die nicht nur Geld reinstecken, sondern auch selber jede Menge Zeit. Ich habe nur keine bessere Lösung. Und der Laptop hier, das ist den hat unser Release-Manager finanziert, als mein letzter den Geist aufgegeben hat. Ja. Aber ich weiche vom Thema ab. Die Benutzerliste ist sehr aktiv und auch auf Anfragen und Vorschläge und so ist da auch eine sehr aktive und auch eine sehr positive Resonanz. Also würde ich auf alle Fälle einfach probieren.
Ja, David, nochmal. Ich bin Kurt Gramlich von Skole Linux. Wir machen ab und zu einmal im Monat oder seltener in Gütersloh ein Wochenende, wo wir was lernen zusammen. Und ich habe den David schon gefragt, ob er mal kommen würde. Wir würden das dann auf den Listen auch bekannt geben von Skole Linux und auf jeden Fall von Lilypond, dass der David uns mal ein Wochenende zur Verfügung steht, wo ich schwerpunktmäßig auch Musiklehrer an Schulen und so weiter interessierte Musiker einladen will. Und dann möchte ich auf jeden Fall ein Wochenende machen. Geplant ist, dass es dieses Jahr noch stattfindet, eher in der zweiten Jahreshälfte. Das wollte ich hier schon mal sagen in dem Kreis. Und das Zweite wollte ich sagen, ich habe es geschafft auf der Herfahrt und in der Nacht danach einen vierstimmigen Saxophonsatz für meine Kellergeister, so heißt die Band, in der ich spiele, zu setzen. Und das ging deshalb so gut, weil der Einsitz schräg vor mir saß, der David, sonst wäre ich bestimmt noch nicht fertig geworden. Und dafür wollte ich dir einfach offiziell nochmal danken, dass du das gemacht hast. Und freue mich schon auf die Rückfahrt.
Ja, danke. Ich wollte noch etwas ergänzen zu dem Thema, dass ihr in eurem Core die Sachen setzt. Also das ist auch eine der Sachen, weswegen ich Frescobaldi eine schöne Sache finde, weil die Möglichkeit, dass man dann tatsächlich in einem Core oder so die Sachen sich aufteilt und dass man sagt, okay, du machst die Stimme, du machst die, in dem Moment, wo man halt so ein Programm hat, wo man ein bisschen das sieht, was man da macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich wenigstens aus einer Stimme jemanden kriegt, der auch da mithilft, gar nicht mal so schlecht.
Mich interessiert, ob es Möglichkeiten gibt, auch einer anderen Eingabe, kann ich zum Beispiel bei dem Frescobaldi auch im Notenbild eingeben?
Beim Frescobaldi kannst du im Notenbild, Moment, ich muss mal gerade gucken, wo habe ich das, erstmal das Notenbild mir holen. Das war jetzt das andere. Was man da machen kann, ist, ich glaube, Shift-Klick und dann kriegst du natürlich wieder die Noten, kannst sie dort ändern und wenn du dann halt neu kompilierst, dann werden die entsprechend geändert. Ne? Ja. Also das heißt, mit Shift-Klick kannst du halt tatsächlich so ein extra Fenster mit einem einen kleinen Ausschnitt kriegen.
Diese Eingabe ist für mich gerade recht kryptisch. Also ich denke, dass das ein großer Zeitfresser wäre. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich dort auch in MIDI reinspielen kann? Also kann das Ding auch MIDI lesen? Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Also meines Wissens kann Fresco Baldi momentan kein MIDI lesen. Und auch die anderen Möglichkeiten, direkt mit MIDI zu arbeiten, die ich bis jetzt getestet habe, waren so, dass man sagte, taugt nichts. Also okay. Da ist man wirklich mit der Computertastatur besser bedient. Das ist gut. Ein Manko, aber es ist eins, wo bis jetzt noch keiner wirklich überzeugend dran gearbeitet hat.
Okay, danke.
Okay. Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Nicht? Dann nochmal herzlichen Dank für den Vortrag, für die Vorstellung. Auch euch nochmal vielen Dank für das Interesse. Das war dann auch in diesem Strang und für die Linux-Tage der letzte Vortrag. Ich hoffe, ihr habt insgesamt zwei spannende, informationsreiche Tage gehabt und kommt gut nach Hause und im nächsten Jahr natürlich dann wieder. Und ich drücke die Daumen, dass das bis dahin natürlich auch alles besser funktioniert und weitergehen kann auf jeden Fall. Nochmal herzlichen Dank an David.